Wir haben vorher gesungen, Elohim, Gott ist ein Schöpfer, El Shaddai, mächtig ist er. Und das El Shaddai, über das Gott der Allmächtige, möchte ich heute gerne reden. Und zwar in einem Sinn, wie es unser Leben auch könnte betreffen. Es sind da verschiedene Aspekte, ich glaube sieben habe ich da, Aspekte, die ich möchte anschauen. Also El Shaddai ist eigentlich nicht wirklich klar, ob es Gott der Allmächtige heisst. Man sagt es jetzt einfach heute so. Aber es hat zum Beispiel Verse, wo zum Beispiel Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben, auf Himmel und auf Erde. Wo ganz klar aussagt von dieser Allmacht, wo Gott in Jesus, wo durch Jesus wirksam ist. Also mal der erste Aspekt. Gott vermag zu retten. Er vermag Menschen selig zu machen, sozusagen. Also Vers, daher kann er auch diejenigen Vollkommene retten, die durch ihn, also durch Jesus, zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzustehen. In Italien habe ich mal mit dem Badmeister dort geredet. Es ist wieder interessant geworden, wo die Wellen angefangen haben, da immer höher, jeden Tag sind sie höher geworden. Und ich habe das immer toll gefunden. Und einige von euch auch, wo die Wellen gekommen sind, man konnte so in die Wellen rein und sich wieder von denen reintragen lassen. Aber anscheinend geht es nicht ums Reintragen, sondern vor allem Gefahr ist, dass sie einem rausziehen. Also die Strömung einem rauszieht, ins offene Meer raus. Und das ist ja eine furchtbare Vorstellung, wenn man plötzlich sich vorstellt, man wird ins offene Meer rausgezogen, da ist man wortwörtlich verloren draussen. Und das ist schon abschreckend. Und der Badmeister hat noch erzählt, es sind einige vertrunken. Er hat nicht gesagt, in welcher Zeit, aber es sind doch einige vertrunken so. Und er hat aber dann genauer erklärt, wieso sind sie vertrunken? Es ist so, wenn ein plötzlich so Löcher am Anfang, oder, wo man reinkommt, und dann verliert man den Boden unter den Füßen. Und dann zieht eine Strömung in dem Moment raus. Und normalerweise reagiert man mit Panik, man versucht gegen die Strömung zu kämpfen und will wieder reinkommen. Und mit der Zeit erschöpft man und sinkt ab. Er hat aber gesagt, wenn man weiss, wie die Strömungen funktionieren, dann sollte man anders reagieren. Aber es wissen scheinbar wenige das dort. Er hat gesagt, die Strömung macht immer so eine Kreisbewegung. Also sie zieht dann raus und irgendwann hört sie auf. Und dann kann man wieder sich von der Welle reintreiben lassen. Es ist immer so eine Kreisbewegung. Dann hat er gesagt, dann müssen wir sich einfach, wenn es passiert, sich raustreiben lassen. Es ist noch hart irgendwie, aber irgendwann hört es auf und dann kann man da wieder rein. Also wenn man, mit der Welle kann man da wieder reingehen. Und so könnte man sich retten, sozusagen. Aber eben, das wissen die meisten nicht. Aber wer die sich dann rausziehen und die wissen es nicht, fangen sie an zu schreien und fangen die Hände an aufzuheben. Und der Badmeister sieht es. Und er geht raus, geht sie holen. Wenn es so Wellen hat, muss er auch selber rausschwimmen, hat er gesagt. Also sind die Wellen da, aber da haben wir doch alle den Plausch gehabt. Also die meisten mindestens haben den Plausch gehabt, in die Wellen reinzukumpen. Und dann ist es plötzlich verboten gewesen zu baden. Da hat es geheißen, die dann darf man noch, dort wo es nicht mehr überwacht ist, dürfen wir noch in die Wellen gehen. Da sind wir natürlich alle übergegangen. Und dann haben wir dort den Plausch gehabt. Und am letzten Tag ist auch das sogar verboten gewesen. Nicht mehr dort können. Und sind wir am Anfang frustriert gewesen. Und haben es gleich noch einige probiert. Sogar mit Luftmatratzen sind sie gegangen. Und kaum sind sie draussen, sind sogar drei Badmeister gekommen mit Drillerpfeifen. Und haben sie reingepfiffen. Und sie sind einfach vorgekommen wie Spielverderber. Ist es aber nicht ein bisschen ähnlich mit Jesus so? Solange man den Plausch hat, solange es einem gut geht im Leben, dann möchte man nicht unbedingt von Rettung hören, von verloren sein, von all diesen ewigen Konsequenzen. Da kommt einem das ein bisschen spielverderberisch vor, wenn man so mit dem kommt. Und tatsächlich, viele Menschen kommen erst zum Glauben, wenn sie mal den Boden unter den Füßen verlieren und merken, sie sind verloren. Sie brauchen jemanden, der sie jetzt rettet. Und dann schreien sie um Hilfe. Jetzt angenommen dort am Meer und der Badmeister sieht es und es ist sein Job, sie wieder reinzuholen. Und er macht das. Aber die Vorstellung, der Badmeister kennt ja die Leute nicht, die draußen sind. Er sagt, sie sind doch blöd, sie wissen doch das, jetzt gehen sie raus und er erst recht. Lass nicht einmal auf meine Driller pfeifen und gehen raus. Und dann muss ich auch gleich holen. Es ist sein Job. Und er holt sie, er rettet sie. Rettung bedeutet für ihn, mindestens sie ans sichere Land ziehen. Und wenn es nachher einigermaßen gut geht, ist seine Arbeit, seine Pflicht hat er erfüllt. Aber wie rettet Jesus? Ihn kann man auch um Rettung anrufen. Aber Jesus hat sich für jeden Mensch auf der ganzen Welt hat er sich geopfert, hingegeben aus Liebe. Sich verschenkt. Mit dem Ziel, dass ein Mensch gerettet werden kann. Das ist nicht einfach sein Job, wie bei einem Badmeister. Und auch Jesus hat die Verheißung gegeben, und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Also Jesus zieht nicht wie ein Badmeister einen Verlorenen einfach an sicheren Strand und hat seinen Job gemacht, sondern er schenkt unendlich viel mehr. Er schenkt das ewige Leben, die ewige Beziehung, die Liebesbeziehung und die ganze göttliche Fülle, die bereit ist für den Betreffenden. Was für ein grosser Unterschied. Wenn schon ein Badmeister sachlich rettet, wie viel mehr, wie unendlich viel mehr will Gott Menschen retten. Wir haben doch um uns herum, kennen wir sicher auch Fälle, wo wir wünschen, würden sie doch nur Jesus kennen, würden sie sich öffnen für Jesus. Aber das ist ja unmöglich da oder sei. Die werden ja von dem gar nicht wissen, die sind so zu und so weiter. Aber können wir neu für die Menschen glauben, was Jesus für sie da hat und ihre Sehnsucht hat und alles einsetzt, dass die Menschen gerettet werden können? Können wir neu unseren Glauben auf die Menschen einsetzen? Ich glaube, das gibt wieder einen ganz neuen Schwung unseren Bemühungen, dass vielleicht Sally oder jene Person, die wir möchten, dass sie gerettet werden. Der zweite Punkt von der Allmacht Gottes, Jesus oder Gott vermag, aus jeder Lage zu befreien. Das ist ja der Daniel, die Geschichte von Daniel mit diesen drei Freunden, diesen komischen Namen da. Dann tun sie sich ja zu Gott bekennen, indem sie sich einfach nicht von dieser Statue, von dieser 30 Meter hohen Goldstatue vom Nebukadnezar beugen. Und Drohung wird wahr, dass sie in Feuer offen geheilt werden. Wir haben ja als Gläubige auch immer wieder Möglichkeit, uns zu verstecken. Also ich mache das auch manchmal. Je nachdem, wie die Situation ist, wie die Atmosphäre ist oder so, dann denke ich manchmal, oh, im Moment ist es gut, dass sie nicht wissen, dass ich Christ bin. Also, und dann gibt es aber Gelegenheiten, wo man sich dann plötzlich muss, und merkt, da muss ich jetzt mehr outen, da muss ich jetzt mehr zu Jesus bekennen. Im Militär, oder im Sportverein, an der Arbeitsstelle, oder im Kreis der Familie. Jetzt, als Salutische zum Beispiel trinken wir keinen Alkohol. Da habe ich jetzt, als ich noch dort geschafft habe in der Firma, hat es da mein Apéro gegeben, und ich kenne das sicher auch, oder? Und, ja, willst du Wein? Nein, ich trinke, nein, ich nehme Orangenschwein. Ja, wieso? Und da kommt man schon rein, oder? Es sind gute Gelegenheiten und auf eine Art, die fast noch ein bisschen natürlich ist, kann man sich dann outen. Und ich glaube, wenn das Verhältnis zu den Kollegen, wo man ist, eigentlich gut ist, dann ist das Outen meistens positiv, habe ich erlebt. Dann meistens tun sie es anerkennen. Und wenn es aber nicht gut wäre, wenn man schon, wenn es komisch ist, das Verhältnis, dann kann Outen, je nachdem, kannst du ein bisschen wie Öl ins Feuer geben, dass es dann fast zu einem Eigengoal wird. Und ich glaube, es ist noch wichtig, dass man in dem Sinn, in dem Umfeld, wo man ist, kann möglich rechtschaffen sein und in guter Beziehung zu den Leuten, wo man ist, leben. Dann gibt es Gelegenheiten, die Gott schenkt, wo man sich für Jesus halten kann. Und dann denke ich, das ist es positiv und zum Segen für die Umgebung und für einen selber auch. Wenn man irgendwie nicht rechtschaffen ist, wenn das alles so hart und nicht gut ist, kann man vorstellen, ist das Alte, je nachdem, könnte es noch heikel sein. Und dann müssen wir vielleicht einfach abwarten, dass Gott eine Gelegenheit schenkt. Wir sind ja nicht aufgerufen zum Frömmeln, sondern wir sind einfach aufgerufen zum Zeugen sein für Jesus. Und so wird auch Gott das planen und vorbereiten und in entsprechenden Augenblick eben Gelegenheiten schenken, wo wir dürfen für Jesus Zeugen sein. Aber was ich auch festgestellt habe, Auto macht einem frei. Wenn man das noch nicht gemacht hat, das ist mir irgendwie so in einer, ich weiß nicht, das ist so komisch, ich fühle mich da nicht so frei. Da wissen sie noch irgendwie ein, auf welcher Seite, wo man steht, und es ist so unklar. Und nachher ist irgendwie alles klar. Denn, also ich habe mich nachher immer freier gefühlt, ich persönlich. Einfach können sein, wie ich bin. Auch können den Bibel lesen irgendwo nehmen und es hat mich nicht gestört und die anderen nicht. Und es ist einfach alles freier gewesen nachher. Ich glaube, Alte befreit auch von dem Unklaren, von dem Nebulösen. Gottes Allmacht vermag auch Menschen in den Versuchungen zu helfen. Da heißt es zum Beispiel im Hebräer über Jesus, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Versuchungen treffen uns am Schwachpunkt. Da können wir uns eigentlich gar nicht wehren am Schwachpunkt. Wir beten uns auch für uns nicht in Versuchung. Wir haben ja gar keine Chance denn dort. Manchmal probieren wir es ja mit Selbstbeherrschung. Aber dann verdrängen wir ja nur das Ganze. Und irgendwann kommt es mit Übermacht auf einem zurück. Kennt ihr den Film Chocolat? Habt ihr den mal gesehen? Das ist doch in dem französischen Dorf kommt irgendwie eine Confiseurin rein und tut eine Praline-Lade eröffnen. Und das ist natürlich die Versuchung. Und es ist, glaube ich, eine Ausländerin. Und der Bürgermeister von dieser Stadt wehrt sich vehement gegen die und sie soll boykottiert werden und alles. Und dann sieht man dann, wie er immer mehr Lust hat auf die Schocke, die sie anbietet. Und am Schluss dann sieht man dann da im Schaufenster einmal zur Nacht, wo die Schocke ausgestellt ist, wo man sich dann die Praline reinstopft. Also in dem Sinn ist das nicht Lösung, Selbstbeherrschung. Das ist nicht die wirkliche Lösung. Und es ist so brutal, ich habe kürzlich mit einem geredet, der neu zugezogen ist, der ist, hat Alkoholprobleme. Und der ist seit 7 Jahren, hat er gesagt, ist er trocken gewesen. Und sie ist er wieder voll reingekommen. Und er ist so enttäuscht von sich selber und so dunde und depressiv. Er hat eine Frau und ein Kind. Und er hat gesagt, es ist zu einer Zeit passiert, wo er schafft in ein Tier. Er schafft und schafft. Das hat ihm irgendwie geholfen, gar nicht mehr anders zu machen und etwas anders zu denken, oder? Und er kommt daheim zu Frau und Kind. Aber irgendwann hat es ihn verpasst. Irgendwann hat er durch das unausgeglichene Leben hat die Bedürfnisse, die mit Übermacht auf ihn zurückkommen und er ist wieder reingekommen. Ich habe schon mal das Thema Versuchung gehabt. Und jetzt in der Zwischenzeit habe ich wieder etwas Neues über das gehört, erfahren. Ich bin auch selber immer wieder mit dem auseinandergesetzt, für mich persönlich. Das Thema Versuchung, eine neue Annäherung. Es geht ja um die Schwachpunkte, die man hat. Es ist ja wichtig, die Schwachpunkte von einem selber zu kennen. Aber als was schauen wir die eigenen Schwachpunkte an? Sind das unsere Feinde? Ja, ihr kennt bei mir, ich meine, schaue ich die wie als meine Feinde an, die Schwachpunkte, die wollte ich eigentlich gar nicht haben. Das sind meine Feinde, die das Spiel verderben von meinem Leben. Aber was hat Jesus gesagt? Was sollen wir mit unseren Feinden machen? Wir sollen sie lieben. Aber wie kann man unsere Schwachpunkte lieben? Wie kann man das machen? Konkret. Haben Sie Vorschläge? Es ist ein bisschen abstrakt, das Ganze. Akzeptiert, ja, ich habe es gehört. Ja, das ist mal der Anfang. Ja, akzeptieren. Das oder das ist mein Schwachpunkt. Wo das einfach zu dem steht, das ist ein Teil von mir. Der Schwachpunkt ist ein Teil von mir. Und wird wahrscheinlich immer ein Teil von mir bleiben. Ich denke, das ist schon mal der Anfang von sich die eigenen Schwachpunkte lieben. Das klingt vielleicht komisch. Und was könnte man mit diesen Schwachpunkten machen? Wir wissen ja, das könnten auch die Fallen sein für einen, oder? Ich habe jetzt da den Gedanken gehabt, kann man es nicht einfach Jesus anvertrauen, dass er ihn einladen, in die Schwachpunkte einladen. Dass sie auch ihm unterordnet sind. Ganz speziell. Wir tun ja unser ganzes Leben ihm unterstellen, oder? Und immer mehr wird einem selber und jenes bewusst, was wir ihm auch konkret unterstellen. Und so sicher auch unsere Schwachpunkte ihm unterstellen. Ihn einzuladen. Komm in die Schwachpunkte rein. Hilf du mir in dem, bewahr mich in dem innen. Oder lehr du mich umgehen mit dem. Ich habe kein Patentrezept. Aber es ist ja sicher eine Annäherung auch, wie näher er in seiner Vollmacht, in seiner Allmacht kann uns helfen. Es ist immer ein Zusammenhang mit unserer Seele. Man kann dann auch reden mit unserer Seele, wie es gegenüber. Es ist ja auch Gott, der Vater, Sohn und der Heilige Geist. Und wir haben Körper, Geist und Seele. Das ist ja gegenüber. Und David redet in den Psalmen mit seiner Seele. Was betrübst du dich, meine Seele? Und bist du unruhig in mir? Sei da. Also man kann mit der Seele, also gegenüber, reden. Wieso brauchst du jetzt das unbedingt, das ist etwas Blödes? Wieso brauchst du das, meine Seele? Warum eigentlich brauchst du das? Und dann irgendwie hat einfach die Sache bewusst durch das. Probieren Sie mal. Er vermag uns auch überall zu bewahren. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät. Also Bewahrung. Und gerade dort brauchen wir ja seine Allmacht. Ob jetzt der und jener Stern Macht in seiner Allmacht ist uns so gleich. Aber Bewahrung in unserem konkreten Leben, da brauchen wir es. Die Allmacht. Soll sich mal jeder überlegen, was ist das Schlimmste, was in meinem Leben passieren kann? Möchtest du etwas sagen? Was ist das Schlimmste, was in deinem Leben passieren kann? Für mich persönlich ist das Schlimmste, was passieren könnte, Vorstellung wäre zum Beispiel das Heil verlieren. Oder das Schlimmste für mich, wenn ich eine Lohnerhöhung habe Ende Jahr. Oder wenn mein Nachbar das Unkraut nicht jätet. Bei uns ist es eher umgekehrt. Oder wenn meine Kinder nicht brav sind. Oder meine Kinder nicht ordentlich sind und ein gutes Familienbild abgeben. Ist das Schlimmste? Oder das Schlimmste, wenn ich mir selbst und jenes nicht leisten kann? Oder das Schlimmste, wenn meine Bank bankrott macht? Oder meine Frisur nicht stimmt? Das eine oder andere mag, ja, mag mühsam sein für uns. Aber im Vergleich zum objektiv Schlimmsten, eben zum Beispiel das Heim verlieren, ist das nichts. Manchmal denken wir, wieso hat es mir Gott da nicht bewahrt? Wieso hat er das zugelassen? Oder wieso ist es das trotzdem passiert? Ich glaube, Gott bewahrt uns manchmal nicht in harmlosen Sachen, um uns zu bewahren davor, dass das Schlimmste passieren könnte. Ich glaube, da ist wichtig, dass wir uns auch wirklich bewusst sind, ein bisschen von dem Verhältnis, was ist wirklich wichtig und was ist nicht so wichtig in unserem Leben. Und wir werden nicht in allem innen beschirmt und beschützt. Oder manchmal passiert etwas und in dem innen bewahrt uns auch Gott, wie wir es auch auf der Heimfahrt von Italien erlebt haben. Aber wie wir heute auch gehört haben, Gott umgibt uns. Er ist auf jeden Fall immer um uns herum. Und alles, was passiert, er ist einfach da. Und es ist ihm unterordnet. Und er hat die Hand über das. Und jetzt der nächste Vers im Punkt 5. Ich will jetzt einmal anschauen. Das ist mir. Das ist ein Superlativvers, finde ich. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Das sind 7 absolute Aussagen in diesem Vers. Also mehr Fülle hat gar keinen Platz in diesem Vers. Und das will er dir und mir schenken. So viel Gnade, wo gar nicht Platz hat in uns innen. Sie ist im Überfluss, sie fließt über, die Gnade. Mehr Gnade, als wir brauchen. Und wie komme ich dazu, zu dieser Gnade? In Jesus sind wir ja schon, haben wir ja schon den Zugang zu dieser Gnade, in Jesus. Was liegt nur an uns, das zu tun? Es ist eigentlich ganz einfach. Wir wissen es ja. Wir wollen zu Jesus kommen. Ich finde es schön in dem Lied, wo welch ein Freund ist Jesus Christus, und was heißt, wer mag sagen und ermessen, wie viel Segen verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Das braucht es, dass wir uns zu ihm wenden, um Gnade da und dort zu erbitten. Und vielleicht kommen wir plötzlich eine Verheißung über für unser Leben. Dann denken wir, ja, am Anfang, je, super, und plötzlich denke ich mir, das ist unmöglich, ich soll das sein oder jenes werden oder soll werden. Jetzt möchte ich euch ein paar Beispiele zur Ermutigung bringen, aus der Bibel und auch eins aus der heutigen Zeit. Abraham, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Eine Verheißung steht immer im Gegensatz zu dem, was man gerade ist, was man erlebt. Man hätte doch gedacht, damals Baby Mose, wo der Pharao sagt, jeder männliche Nachkommen von den Hebräern, der auf die Welt kommt, soll getötet werden. Und das ist gerade in dieser Zeit ist Mose geboren. Und man hätte gedacht, dass in kurzer Zeit Mose adoptiert wird von der Familie vom Pharao und sozusagen der Prinz von Ägypten wird. Oder ein Beispiel aus der heutigen Zeit. Das finde ich auch so eindrücklich. Haben wir mal von dem Hamilton Naki gehört? Das ist in Afrika, in Südafrika, ein Schwarzer gewesen, der bis 14 in die Schule ist und hat sich kein Geld mehr gehabt, hat müssen arbeiten, hat eine Stelle bekommen als Gärtner, als Hilfsarbeiter in der medizinischen Universität dort im Garten. Er musste die Tennisplätze im Schuss behalten für die Reichen, die dort gespielt haben. Und da kommt vielleicht einer und sagt ihm, Gott macht aus dir einen Chirurg. Und er hat ja nicht die Schule fertig gemacht, oder? Und ich weiß nicht, wie er auf das reagiert hat. Aber eines Tages kommt neben dem Tennisplatz dort ist eine Giraffe, die etwas hat, und sie da operieren. Und der Chirurg hat irgendwie zu wenig Leute oder zu wenig Hand und da ruft er da schnell vorbei und dann müssen ihm etwas helfen. Und dann fällt dem Chirurg auf, wie geschickt er ist, wie gut er das macht. Und der Chirurg ist völlig baff von dem Tenniswart da. Und er tut ihn irgendwie mal wieder rufen. Und mit der Zeit kommt er in Obsaal, wo die Menschen operiert werden. Und er ist so überbegobt mit denen im Handlichen, in dem Geschickten, in dem Chirurgischen, was sie da wollen können, dass er an der ersten Herztransplantation, die 1967 stattgefunden hat, maßgeblich beteiligt war. Und er ist schlussendlich zu einem Pionier von der Chirurgie, von neuen Techniken geworden. Aber er ist bis am Schluss, bis zur Pensionierung, ist er als Hilfsarbeiter an dieser Universität angestellt gewesen. Er hat auch Lohn bekommen, war immer noch Apartheid gewesen. Er hat auch den Lohn bekommen vom Hilfsarbeiter, dass nicht einmal seine Kinder die Ausbildung finanzieren können. Oder dann einfach private Sponsoren gemacht haben. Und er ist heute einer der besten Chirurgen, die es je gegeben hat. Er hat nie Medizin studiert oder irgendetwas so gemacht. Einfach ein Beispiel aus der heutigen Zeit. Eine Verheißung, aber völlig Gegensatz zu dem, was ist, wie es aussieht, kann Gott zur Erfüllung bringen. Oder jetzt zurück zum Abraham und Sarah. Abraham war 100, Sarah war 90 und sie sollte noch Kinder bekommen. Also eine ganze Schwangerschaft durchmachen und Geburt und der Zieg und alles mit 90 und 100 beziehungsweise. Und es ist gegangen. Gott hat es erfüllt. Aber was hat es dazu gebraucht? Es war nicht bei der Maria gewesen, vom Heiligen Geist gezeugt. Sie haben müssen noch zusammenkommen. Es braucht einen Glaubensschritt dazu. Sonst klappt es nicht. Oder Chirurg oder Hamilton Nack, ich können sagen, ja, das ist nicht mein Job, der Giraffe, das ist mein Tennisplatz, das geht mir nicht an, ich suche einen aus dem Spital raus. Und hat da nicht müssen sich. Und ein Glaubensschritt öffnet Tür und Tor in die Richtung, wo Gott einen möchte haben. Aber Glaubensschritt braucht es dazu. Und so kann sich die Allmacht Gottes verwirklichen und, oder die Verheißung, die er durch die Allmacht möchte ja einem verwirklichen, von dem Weg an öffnet sich und so geht es in eine neue Bahn hinein. Es ist egal, was die Lehrer über dich gesagt hat oder sagt, oder deine Eltern oder Kollegen, was sie auch über dich gesagt haben. Gott sieht dich ganz anders. Er hat etwas in dich hineingelegt, was er möchte zur Entfaltung bringen, was er sich möchte verherrlichen durch dich durch. Rufe mich an, dann will ich dir antworten und will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Das ist eine Verheißung aus Jeremia 33,3. Aber wieder zu Gott kommen, von ihm empfangen und dann, wenn es Glaubensschritte erforderlich sind, die Glaubensschritte machen. Gott, wir haben es schon ein bisschen gehört und gesehen, er geht nicht nur gerade das, was wir brauchen. Er geht im Übermaß, immer im Übermaß. Mehr als wir können tragen, mehr als wir mögen halten. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als ihr bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Der siebte Punkt. Also schon wieder so ein superlativer Satz. Weit über die Maßen mehr. Also nicht nur ein bisschen drüber, sondern weit über die Maßen, unendlich mehr, als was nur uns betrifft, will Gott uns schenken. Aber wir können ja gar nicht umgehen mit dem, so wie wir jetzt sind, je nachdem, was Gott vorhat. Und wenn die Verheißung kommt, merken wir das auch. Ja, das ist ja, das geht ja gar nicht. Ich bin gar nicht fähig, das zu tragen. Ich bin gar nicht fähig, das zu empfangen. Ich bin gar nicht fähig, mit dem könnte umzugehen. Und so gibt es auch zwischen der Verheißung und bis zur Erfüllung gibt es eine Vorbereitungszeit. Es hat einmal jemand gesagt, je grösser die Verheißung ist, je länger ist auch die Zeit, bis sie sich erfüllt. Zum Beispiel der Josef im Alten Testament, wo er die Verheißung bekommen hat mit diesen Träumen, oder? Auch die Sonne und dann der Mond und Sterne um ihn herum. Oder da die Gabe, die steht und die 12 Gaben, die sich vor ihm verbeugen. Dort, wo er sie bekommen hat, bis zu dem, was sie sich erfüllt hat, sind mindestens 14 bis vielleicht 17 Jahre vergangen. In dieser Zeit hat Gott ihn intensiv vorbereitet. Er ist Sklave geworden, dann ist er Chef geworden im Haus von Potiphar, dann ist er ins Gefängnis gekommen und dann ist er Chef geworden über alle Gefangenen. Ich denke, dort war eine Vorbereitung für ihn zum Staatsmann. Er ist ja am Schluss Premierminister geworden in Ägypten. Im Gefängnis hat es ja sicher, ist nicht alles so harmonisch gewesen. Hat er sicher mit vielen Konflikten zu tun gehabt. Vor allem, weil er auch der Verantwortliche ist, war sicher der schwarze Schaf dort, oder? Der, wo alle Sachen angekommen sind, hat müssen vermitteln, hat müssen Kontrolle über alles haben. Ich denke, dort hat er sicher eine sehr intensive Vorbereitungszeit gehabt, für nachher, als er dann Premierminister geworden ist, Staatsmann geworden ist. Das heisst ja sogar, ich finde das immer lustig zu lesen, das ist der Bäcker und der Mundschenk. Und dann hat es geheißen, am Morgen sind sie missmutig gewesen. In einem Gefängnis war jemand missmutig gewesen. Und das ist völlig, das ist so etwas Besonderes, das sogar in der Bibel drin steht. Also das heisst, Josef hat das Gefängnis so gut können führen, dass es außergewöhnlich ist, dass jemand missmutig ist. Dass es sogar noch in der Bibel drin steht. Und dank Josef sind am Schluss mehrere Völker vom Hungertod gerettet worden. Weil dort eine grosse Hungersnot war, über mehrere Länder durch. So dürfen wir glauben und hoffen, dass Jesus in und durch uns wirkt. Wir dürfen uns ihm hingeben, so wie wir sind. Das tun, was in unserer Macht steht, in unseren Händen ist. Einfach das, was man, in dem man innen steht, sich Jesus anvertrauen, auf seine Allmacht vertrauen. Seine Gedanken über dich und über mich sind unendlich gut. Jesus hat ja nicht am Kreuz gezahlt, dass er seine Erlösten einfach in den Wartesaal stellt zum Himmel, hier auf dieser Welt unten, sondern durch die Erlösung sind wir gefordert, herausgefordert, uns in das Bild zu verwandeln lassen, von Jesus selber. Das können wir nicht aus uns selber, sondern indem wir eben Gott hingeben können leben. Und in diesem Zusammenhang sagt ja auch Jesus, mir ist alle Macht gegeben auf Himmel und auf Erde. Sie steht in einem Zusammenhang. Denn nachher kommt dann das, darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Also seine Allmacht an uns ist nicht für uns selber zum eigenen Zweck gedacht, sondern dass durch uns Menschen gerettet werden. Eben auch zu Jesus können finden. Wir haben zwar auch Ermutigungen bekommen, wie die Allmacht Gottes über die aus unseren Augen unmögliche Menschen denkt oder kann machen. Und so gibt es bei dem allmächtigen Gott keine Hoffnungslosigkeit. Haben wir irgendwo eine Hoffnungslosigkeit oder einen hoffnungslosen Mensch? Tun wir die Allmacht Gottes einmal wirklich auf diesen Mensch proklamieren. Unser Glauben auf diesen Mensch neu einsetzen. Im Wissen, Jesus hat alles für ihn da am Kreuz. Und so denke ich, kommt in der ganzen neuen Dynamik wieder ganz eine neue Lockerung auch auf den Menschen haben, den wir vielleicht jetzt gerade im Sinn haben. Und können auch in einem ganz neuen Sinn für den Betreffenden beten. Amen. Wir möchten vielleicht jetzt gerade einen Moment in dem Sinn still sein und vielleicht auch die Menschen oder den Menschen uns vor Augen halten und vielleicht auch Jesus gerade herhalten.